Sudden Dice spielt Ars Magica.
Mystische Worte vom Priester gesprochen, in der Kirche komischer Geruch, die Totenwache heimlich gesehen, gestohlen ein seltsames Buch, Gelehrter im trostlosen Ort, die Schwester ist plötzlich fort. Der Dorfvorstand hat so manches berichtet. Hört, ob sich das Dunkel heut lichtet. Hört, ob sich das Dunkel heut lichtet.
Ja, herzlich willkommen. Wie jedes Mal steigen wir direkt da ein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Die leicht reduzierte Gruppe sitzt im nördlich von Versailles. Und hat gerade eben dem Malakai diesen Folianten übergeben, der diesen direkt an sich genommen hat, um ihn in Ruhe zu studieren. Wir sind heute in einer leicht reduzierten Besetzung. Ruben ist leider verhindert. Und wir erklären das jetzt einfach mal Standepede, dass Leute aus dem Dorf zu Fuß sich euch nähern und Ruben irgendwie die Sorge umtrieb, dass er hier vielleicht irgendwie des Diebstahls verdächtigt und gesucht würde. Und er hat sich dann einfach mal ins Unterholz abgesetzt und wird auch den Rest des Abenteuers hier nicht mehr auftauchen. Ich habe ein Attentat auf euch vor.
Oh Gott.
Und zwar, es besteht eine gewisse Grundwahrscheinlichkeit, dass wir heute im Laufe des Tages das allererste Mal in die Situation kommen, dass ein Kampf auftritt. Jetzt ist es so, wenn wir einen spannenden Augenblick in der Handlung erreichen, möchte ich ungern, dass wir an der Stelle dann mal kurz einen Cut machen und sagen, wir haben eigentlich nie über die Regeln für den Kampf gesprochen. Aber jetzt, wo Malakai am Studieren ist, Ruby am Singen, Ruben irgendwo im Unterholz ist, wäre es ja vielleicht mal eine günstige Gelegenheit, dass sich Mordek und Ritter Klapautius zu Trainingszwecken einmal zum Waffengang bewegen. Was haltet ihr denn davon, dass wir hier einmal kurz, bevor es wirklich relevant wird, die Kampfregeln für uns und die Hörer und Hörerinnen durchgehen?
Lasst uns die Schwerter kreuzen.
So sieht's aus.
Ja, bitte.
Also, das System, das wir spielen, ist ja ein uraltes System. Und anders als die heutigeren gehen die davon aus, die Spieler und Spielerinnen studieren dieses Regelwerk aufs Genaueste. Mit anderen Worten, wir werden gnadenlos aus den Regeln rauskürzen. Das ist ein Wahnsinn. Es gibt beispielsweise, sehen die Regeln, 6 verschiedene Arten der Nähe von 2 Kontrahenten vor. Also wie kann der Dolch, kann das Schwert, kann ich die Lanze benutzen? Das ist und das gibt alles Boni und Manöver. Das fliegt alles raus. Ein Kampf in Ars Magica funktioniert so. Macht doch mal bitte eure Charakterbögen auf und wir gehen jetzt das allererste Mal auf die mysteriöse zweite Seite. Dum, dum, dum.
Wow. Es gibt eine zweite Seite.
What? Ich verrate, glaube ich, nicht so viel, wenn ich sage, Rubis Charakter erfreut sich eines wundervollen Vor- oder Nachteils des Nichtkämpfers. Also das sollte einfach unter allen Bedingungen vermieden werden.
Bitte.
Also guckst du quasi hier den wohlgestalten Figuren zu, wie sie dich da albern mit Stöcken gegenseitig malträtieren. Also, dann, wie gesagt, wir werfen alle mal einen Blick auf die zweite Seite eures Charaktersbogens.
Mhm. Brawling Dagger, Great Sword, Lance.
Das sind jetzt alles, was da steht, hat irgendwie nur mit dem Kampf zu tun. Deswegen haben wir das bisher auch noch nie benutzt. Ein Kampf in Ars Magica funktioniert immer so. Am Anfang sagt jeder, der am Kampf beteiligt ist, was er im Kampf tun möchte oder sie. Also beispielsweise, der Ritter Klapautius sagt, ich ziehe mir mein Schwert und prügel auf den Bösewicht ein. Das heißt, wir gucken oben auf den Charakterbogen. Okay, das Schwert hat gewisse Werte und die werden für den Rest der Runde benutzt. Daraus ergehen auch so Sachen wie, wer ist zuerst dran? Weil wenn du zum Beispiel eine Lanze hast und dein Gegner hat irgendwie nur so ein Dolch in der Hand, dann ist es egal, was der würfelt mit seiner Initiative. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach, dass du wegen der Lanze und lang drauf vor ihm angreifen kannst. Also, wir gehen mal davon aus, dass ihr beide, Mordek und Klapautius, jetzt euch im Waffengang versucht. Das heißt, in erster Amtshandlung müsste ich von euch hören, welche Waffe ihr gerade in der Hand habt oder plant zu benutzen.
Wir brechen uns, glaube ich, mal so lange Weidenstöcker ab. Ne? Wir werden uns
ja
dann jetzt.
Ja, lass uns mal beim Charakterbogen bleiben. Das ist jetzt wirklich nur die Übung für euch für den Ernstfall. Ja, ihr werdet euch nicht verletzen. Das ist alles nur Spaß unter Freunden. Aber ihr guckt jetzt oben auf den obersten Block eures Charakterbogens. Da steht praktisch jede Kombination von irgendwelchen Waffen, die ihr zur Verfügung habt. Beispiel, ich gucke jetzt bei Mordek, der hat dann oben Brawling. Das ist alles ohne Waffe. Also wann immer du keine Waffe benutzt, ist das genau dein waffenloser Kampf. Das ist auch das, was du in Zweifel verwendest, um irgendwas auszuweichen, wenn du keine Waffe in der Hand hältst. Und dann habe ich darunter alles aufgelistet, also Mordek hat zwei Äxte, zwei Dolche, also hat er sowohl die Werte für eine Axt, zwei Äxte, ein Dolch, zwei Dolche und den Langbogen da stehen. Bei Ritter Klapautius habe ich mir auch so alles, was du irgendwie bei dir führst, einmal so aufgeschrieben, für den Fall, dass der Kampf damit beginnt, dass du das einsetzen willst.
Waffen sehe ich hier aber jetzt nicht. Ich habe eine Rüstung, aber keine Waffen.
Dann bist du nicht auf der zweiten Seite. Ich gucke gerade auf deinen Charakterbogen. Seite 2, ganz oben.
Ja, da sind die Fähigkeiten, aber bedeutet das gleich auch, dass ich die Waffen habe?
Das sind nicht deine Fertigkeiten, das sind die Kampfmodifikatoren, die hast du aufgrund deiner Fertigkeiten, deiner Attribute und was die Waffe selbst schon so hat. Das habe ich alles für euch vorher ausgerechnet.
Perfekt.
Ja, bitte kommt keiner auf die Idee zu sagen, oh, guck mal, da ist ein Knüppel. Was kann der eigentlich? Weil da sitzt du ewig dran, das auszurechnen. Aber okay. Das liegt alles in der Vergangenheit. Also danke, Vergangenheitsspielleiter. Haben wir alles gemacht. So, also nochmal. Ihr habt dann oben die Liste eurer zur Verfügung stehenden Waffen. Und sucht euch jetzt irgendwas aus, was ihr davon haben wollt, verwenden wollt. Egal ob 1 oder 2, irgendeine von den Zeilen könnt ihr jetzt nehmen.
Ich nehme die dritte Zeile, das Langschwert.
Ausgezeichnete Wahl.
Ja, ich wähle die zwei Äxte, weil zwei Äxte sind besser als eine.
Ja, genau, so steht es auch im Gesetz. Okay, also der Ritter schnappt sich sein Schwert. Mordek, ich stelle mir dich ja immer so ein bisschen mehr in die Richtung eines Waldläufers vor, mit Umhang und allem. Wo dann irgendwie greift in seinen Rücken und zieht die zwei Äxte raus. Und dann fangt ihr an, euch gegenseitig zu umlauern. Ars Magica hat eine Besonderheit im Kampf, die einem so ein bisschen, wenn man andere Rollenspiele schon gewohnt ist, nicht automatisch eingängig ist. Wenn ihr mit einem Gegner in den Kampf tretet, kann es passieren, dass ihr beide Schaden in der Runde nehmt. Also es ist nicht so, dass du
erst haut der eine, dann haut der andere
erfolgreich würfelst und deswegen nur der andere Schaden bekommt, sondern eine Aktion kann gleichzeitig beide schädigen. Und durch diesen drolligen Effekt, wir hatten das ja mal mit dem Stresswürfel, der theoretisch unendlich beliebig hoch würfeln kann, kann auch praktisch jeder Schlag in diesem System tödlich sein. Es ist nur extrem unwahrscheinlich, dass das wirklich passiert. Okay, dann haben wir jetzt für euch die Spielwerte durch die Waffe, die ihr euch gesucht habt. Zwei Äxte heißt bei Mordek Initiative plus 11. Und bei Klapautius das Großschwert Initiative plus 13. Wie gesagt, das ist eine Kombination von euren Fertigkeiten, den Attributen und halt auch, was die Waffe an sich so mit sich bringt. Jetzt, wo jeder am Kampf Beteiligte einmal festgelegt hat, was passiert, also ihr plant euch gegenseitig irgendwie da weh zu tun, würde ich euch bitten, macht einmal einen Stresswurf, also wählt den 1W10, 0 ist ein Patzer, 1 ist super und zählt den Initiativewert da drauf.
Also 8 gewürfelt, dann 11 dazu ist 19.
Wunderbar.
Ich habe eine 1 gewürfelt.
Eine 1 gewürfelt ist potenziell kritisch. Also du kannst, wenn du eine 1 würfelst, beim Stresswürfel immer nochmal würfeln. Und das Ergebnis wird verdoppelt.
5? Also 10 plus 13?
23. Merkt euch den Wert mal kurz. Aber ich glaube, bei zwei Leuten ist das nicht weiter tragisch. Okay, 23 ist größer als, ich habe schon wieder vergessen, was der zweite Wert war.
19?
19, genau. Das heißt, Ritter Klapautius ist jetzt der Erste, der seine Aktion ansagen und durchziehen kann.
Also ansagen und durchziehen, also in der Reihenfolge,
ja. Naja, im Grunde hat er sie ja angesagt in dem Augenblick, wo er sagt, ich nehme die Waffe und plane dies.
Okay.
Wenn jetzt irgendwie zwei Leute gesagt hätten, ich möchte auf die Leiter klettern, hätte der mit der höheren Initiative, er hätte das geschafft, der mit der niedrigen im Zweifel nicht, je nach Leiter. Okay, aber jedenfalls, was jetzt passiert, liegt in erster Linie bei Klapautius. Das heißt, du fängst an zu würfeln, machst einen Angriff gegen Bruder Mordek, indem du einen zweiten Stresswürfel würfelst.
5 nochmal.
Und Mordek, du wirst jetzt angegriffen, dich würde ich auch nochmal um einen Stresswurf bitten.
Jetzt bin ich das mit der 1.
Super.
Das heißt nochmal?
Ja, genau.
Noch eine 1?
Das sieht nicht gut aus für Klapautius.
Okay.
Also das nächste Ergebnis wird vervierfacht.
Ihr könnt es nicht sehen, aber es ist tatsächlich noch eine 1 geworden. Ich gucke mal, ob noch andere Werte auf diesem Würfel sind. Es
wird verachtfacht.
Okay, du haust also gegen mein Schwert und das landet in meiner Stirn dann.
Naja, es ist immer eine Abfolge von Aktionen, es ist nicht ein Streich und sowas. Man kann sich das im Wesentlichen vorstellen, ihr duckt euch umeinander her und irgendjemand schmeißt
Sand. Gut, dass das nur eine Übung ist.
Absolut.
So, jetzt geht's hier weiter mit dem nächsten Wurf, meine Damen und Herren. Achtung, aufgepasst. Diesmal eine 2.
Okay, das geht ja noch. Okay, das heißt, wir haben bei dir einen Wurf von 16 insgesamt, also die 2 mal 8 wegen der 3 kritischen Erfolge. Also du hast eine 16 gewürfelt, das heißt, deine Attacke bei 2 Äxten ist plus 10. Dein Angriff in dieser Runde ist plus 26. Deine Verteidigung ist dasselbe Wurfergebnis plus deine Defense, also in dem Fall bei 2 Äxten auch plus 10. Das heißt, du greifst mit 26 und verteidigst mit 26. Klapautius, du hattest eine 5 gewürfelt.
Mhm.
Das heißt, bei dir ist es auch in beiden Fällen plus 10. Ihr seid witzigerweise gleich gut mit der Waffe. Das heißt, seinem Angriff verteidigst du mit 15.
Mhm.
Das reicht also nicht. Du greifst ihn aber auch an, aber du kommst auch nicht durch seine Verteidigung. Das heißt, der Einzige, der in dem Fall jetzt Schaden macht, ist
Mordek.
Und zwar, man nimmt den Angriffswurf, zieht den Verteidigungswurf ab, also die Differenz beträgt 11 in dem Fall. Und dann guck mal, wie viel Schaden macht die Waffe. Oder in dem Fall die Waffen. Bei den 2 Äxten ist das plus 7. Das heißt, alles in allem sind wir jetzt auf plus 18. Das ist der Schaden, den Klapautius jetzt kassiert. Aber vor den Schaden hat die Welt noch die Ritterrüstung gesetzt. Also von diesen 18 Schaden werden 15 von der Rüstung absorbiert. Und jetzt ist das Spannende, nur volle 5er Blöcke an Schaden verwunden dich überhaupt. Das ist bei allen Charakteren dann so.
Nochmal kurz gefragt, bei Armor steht bei mir jetzt Protection 10. Wird da jetzt noch was dazu gerechnet? Oder?
Du musst nur auf die zweite Seite oben gucken. Da steht alles drauf.
Wo Soak Total steht?
Genau, Soak Total. Diese 15 ergeben sich aus Protection plus dein Attribut plus deine Größe.
Ah, okay.
Also das ist effektiv das, was deine Rüstung dir an Schaden vom Leib hält.
Mhm.
Mit anderen Worten, super Treffer. Die 2 am Ende hat es ein bisschen kaputt gemacht. Die beiden Äxte würden jetzt auf dir rumhauen, ohne dass Klapautius da drin selbst verwundet wird. Für jede vollen 5 Punkte verlierst du eins deiner Buddy-Level. Also wir alle beginnen bei Unhurt, unverletzt. Wir haben alle eine Box bei Hurt. Das ist, ich bin verwundet, aber es macht mir nichts. Und dann Light Wound, Medium Wound, Heavy Wound, Incapacitated. Also hättest du gerade statt einer 2 eine 5 gewürfelt, würdest du jetzt alle 5 Schadenspunkte, alle 5 Schadenskästchen auf einmal beim Ritter ausfüllen. Also kurz zusammengefasst ist es so. Jeder würfelt Initiative anhand dessen, was er vorhat und womit. Danach würfelt, wenn jemand angreift, würfeln beide einmal. Man addiert alle Boni da drauf und am Ende kommt raus, wer wie viel Wunden hat.
Das kannst du ja dann ausrechnen.
Das kürzt sich auch hinterher super raus. Also der Kollege dengelt einmal gegen die Rüstung. Lass uns das vielleicht einmal nochmal durchexerzieren und Klapautius schlägt einmal zurück.
Wie viel Initiative wird jetzt durch meinen Angriff abgezogen?
Also das.
Null, gar nichts. Das war der erste Waffengang, das war aber die Aktion deines Gegners. Also er hat dir das quasi aufgezwungen, dich da zu wehren und zu schlagen und auszuweichen. Jetzt ist Fortuna auf deiner Seite und du kannst jetzt deine Aktion durchführen. Also, ihr würfelt einen Stresswürfel, das ist euer Angriff und gleichzeitig eure Verteidigung für diese Aktion.
Also nur noch die erste Runde sozusagen, ja.
Genau, genau. Die erste Runde und aber jetzt die zweite Aktion, die Aktion des zweiten Charakters in der Runde.
Okay.
Okay, ich habe null.
Null ist nicht ganz so geil. Würfel nochmal.
Sieben.
Okay. Also die Null war ein Patzer. Aber der zweite Wurf hat nicht gekennzeichnet, dass was Schlimmeres passiert. Heißt jetzt einfach nur tatsächlich, du hast ein Würfelergebnis von 0 für diese Runde.
Ich habe eine 2 gewürfelt.
Dann gucken wir mal. Bei Klapautius, du hast eine 0 gewürfelt plus 10 Attacke. Das heißt für deinen Angriff diese Runde plus 10. Verteidigung, 0 gewürfelt plus 10. Deine Verteidigung ist auch plus 10. Wir gucken bei Mordek nach. Du hattest eine 2 gewürfelt, das heißt 12 und 12 für Angriff und Verteidigung.
Mhm.
Heißt wieder, der Ritter Klapautius schafft es nicht, dir Schaden zu machen, sondern du schaffst es, ihm Schaden zu machen. Und zwar in einer Höhe von die Differenz, um die du ihn geschlagen hast, also 2, plus das, was bei deiner Waffe steht, an Schaden.
7.
Das heißt insgesamt plus 9 Schaden. Krux an der Geschichte ist jetzt, wir sind schon vorhin nicht mit 16 nicht durchgekommen. Die 9 Schaden werden wieder von der Rüstung geschluckt. Aber gesetzt den Fall, ihr hättet keine Rüstung an, dann wäre das jetzt schon die beiden Attacken genug, um jemanden, der nicht gepanzert gewesen ist, zu Boden zu bringen.
Mhm. Ja, so langsam gucke ich da durch.
Ja.
Okay.
Sowas wie Erschöpfung oder so gibt's nicht. Das ist jetzt das Dengeln auf diesen Blecheimer, da, das hat keine Auswirkung.
Ja, wenn du auf dem Charakterbogen unter diesen Body-Levels guckst, steht ja Fatigue-Levels. Ah.
Da, wo Erschöpfung steht, okay.
Genau. Das ist quasi dasselbe wie Wunden. Bloß nicht für deine körperliche Versehrtheit, sondern nennen wir es mal geistige Erschöpfung. Verfasstheit, Erschöpfung, genau. Das Problem an der Geschichte ist, dass diese Runden Regeln noch komplizierter sind. Da sind wir dann nämlich bei so Sachen, wie schwer beladen warst du denn, als du die ganze Aktion gemacht hast und wie weit hast du dich denn bewegt? Ich würde das ohne Not nicht noch aufnehmen wollen. Aber im Prinzip ist es jetzt genau so. Man würde jetzt gucken, wer durch diesen Waffengang erschöpft ist und wer nicht.
Okay, aber würde jetzt als Spielleiterentscheidung, wenn wir jetzt irgendwie 20 Mal aufeinander rumhacken, dann ist irgendwie klar, dass so ein Schwert auch schwer werden kann.
Ja, solange das zwei Leute gegeneinander sind, kann man das irgendwie sich ausspielen oder zumindest sagen, es würde ja beide gleichermaßen behindern oder sowas in der Art.
Hm.
Okay, dann sage ich noch einen letzten Satz. Mordek hat ja auch noch einen Bogen, in dem er immens gut ist. Also diese Axtgeschichte, das ist ja für ihn mehr so ein Fallback. Also du bist ein Meister am Bogen.
Mhm.
Die Initiative-Reihenfolge ist die. Man sagt an, was man tun will, würfelt Initiative. Dann kommt der erste Fernangriff. Dann kommt der Nahkampfangriff, so wie gerade eben. Dann kommt der zweite Fernangriff. Mit deinen Werten kannst du eigentlich zweimal die Runde ohne Probleme schießen. Und das ist dann natürlich auch so ein Fall, wo du, wenn du auf jemanden schießt, nicht automatisch selber auch Schaden nehmen kannst. Also im Prinzip im Zweifel lieber zu schießen als zu schlagen, ist gar nicht so ungeschickt.
Ja, da haben wir doch die Formation gerade schon gut durchgespielt. Klapautius nach vorne, steckt den Schaden ein.
Genau.
Ja.
Räumt die schießen alle aber von und hin. Du schießt
dann genau. Weiter rein.
Ja. Noch eine Frage zur Initiative.
Ja.
Jetzt haben wir am Anfang das einmal ausgewürfelt, 23 und 19. Wird das jetzt ausgespielt? Also ich kenne das von anderen Systemen, dass dann zum Beispiel bei jedem Schritt 10 abgezogen werden. Und wenn man bei 0 ist, wird neue Initiative ausgewürfelt. Oder würfelt man am Anfang jeder Kampfrunde neue Initiative aus?
Also ein Teil der Regel, die wir radikal wegkürzen, ist, wenn ihr einen Waffengang hinter euch habt und habt einen höheren Erfolg, also meinetwegen 12 mehr als der Gegner, könnte man jetzt anfangen, diese plus 12 aufzuteilen auf wie viel davon geht in den Schaden und wie viel davon nehme ich als Vorteil mit in die nächste Runde. Zum Beispiel als Initiative. Aber bitte...
Das ist sehr übersichtlich.
Ja, das Kampfregelwerk ist nicht sehr kurz in diesem Buch und ich würde das nicht überstrapazieren. Also Ich glaube, komplizierter, als wir es gerade gemacht haben, würde ich es von meiner Seite aus auch nicht mehr machen. Ich glaube, fast jede Begebenheit lässt sich auf sowas runterbrechen.
Ja, wunderbar.
Alles klar.
Kriegen wir hin.
Dann seid ihr da zugange, als Malakai das Buch zuschlägt, hinlegt und ihr merkt auch jetzt erst, dass es eigentlich schon ziemlich spät geworden ist. Es wird so langsam dämmerig, es wird schon ein bisschen dunkel. Und Malakai wirkt sehr verstört und aufs ein bisschen beunruhigt. Tatsächlich murmelt sich so ein bisschen was in den Bart. Nein, 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 das darf nicht sein, das darf nicht sein. Ah.
Was ist das, Margus?
Sagt mir alles, was ihr über diesen Priester wisst. Was ist der für ein Mann? Beschreibt ihn mir.
Soweit wir es erfahren haben, war er als Kreuzritter auf Reisen und hat erst sehr spät in seinem Leben hier einen Posten bekommen. Und er ist ein studierter Mann. Das ist das, was mir jetzt so in den Sinn kommt.
Richtig. Also die.
Er ist sehr gebildet, hat viele Bücher.
Ja, also vor 15 Jahren ungefähr, erinnere ich mich, ist er hier angekommen.
Ja, aber was ist er für ein Mensch? Beschreibt ihn mir.
Er wirkte sehr friedlich und freundlich und zurückhaltend. Es hat bisher nichts an seinem Handeln irgendwie mein Misstrauen erregt.
Ja, er wirkte schon etwas verschlossen. Also er wirkte jetzt nicht besonders redselig. Er wirkte besorgt, aber auch fürsorglich für seine Schäfchen, nenne ich es jetzt mal.
Wie war denn diese Leichenschau, die ihr da gemacht habt? Das war doch auch etwas seltsam.
Ich habe mich nur gefragt, als wir am ersten Tag, als wir hier das Dorf erreichten und die Blumen auf dem Grab entdeckt haben und er das Ganze als ein Wunder angepriesen hat, ob es vielleicht auch ein geschicktes Ablenkungsmanöver gewesen sein kann oder ob der Mann einfach sehr leichtgläubig beziehungsweise gläubig ist und das Ganze wirklich so wahrgenommen hat.
Ich bezweifle, dass er erst gemerkt hat, dass die Blumen da wachsen, als wir ihm das gesagt haben. Das hätte er eigentlich schon viel früher sehen müssen.
Ja, so langsam formt sich ein Bild. Also, dieses Buch, und er nimmt es nicht mehr in die Hand, sondern er deutet nur noch aus einiger Entfernung. Er zeigt auch nicht direkt drauf, mehr so vage in die Richtung, guckt auch nicht hin. Dieses Buch, das kann ich euch sagen, ist ein von Grund auf böses Buch. Er hat sich mal so die Schlüsselstellen des Testamentes angeguckt, des Alten Testamentes, und da stehen einige Sachen komplett anders drin. Beispielsweise wird der Teufel da nicht als gefallener Engel, sondern so als ebenbürtiger, gleichwertiger neben Gott dargestellt, und auch dem Menschen selbst wird eine gewisse Göttlichkeit attestiert, wenn er sie denn nur zu ergreifen in der Lage ist und sich traut. Ja, ich glaube, dass wir mit Bruder Tantius einen schweren Ketzer vor uns haben. Die Frage ist natürlich, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Wisst ihr. Ein gebildeter Mann, sagt ihr? Ja. Ein Mann Gottes, der gebildet und, wenn ich das richtig interpretiert habe, vielleicht hierhin strafversetzt wurde von der Kirche?
Möglich. Das kann gut sein. Das ist ein gottvergessener Ort hier. Also dafür, dass er ein sehr fähiger Mann ist, ist er hier schon auf einem sehr verlorenen Posten.
Ah, ich wünschte nur, er wäre gottverlassen, dann hätten wir das Problem nicht. Also, er geht davon aus, dass dieses Buch quasi nur dem Sinn und Zweck dient, Männer des Glaubens zu verführen, auf den falschen Weg zu bringen. Und wenn sie sich einmal auf die Lehren dieses Buches soweit eingelassen haben, kann keiner mehr wirklich sagen, wer die Gebete dieses Mannes zu beantworten versteht. Also es könnte sein, dass der Bruder sich hier mit Mächten eingelassen hat, die eher im Kleingedruckten seines Vertrages standen. Ah, das ist schwierig. Gut. Schwierig, schwierig für den Orden. Schwierig, schwierig, schwierig. Oh, was tun.
Aber was schlagt ihr vor, Malakai? Ist jetzt direktes Handeln erforderlich? Können wir zu dritt oder zu viert überhaupt diese Gefahr bändigen? Oder ist von diesem, geht von diesem Mann jetzt eine außerordentliche, zum Beispiel dämonische Gefahr aus?
Genau, reden wir über Schwurbel oder über schwarze Magie?
Glaubt ihr, dass er sich unlängst einer schwersten Sünde schuldig gemacht haben könnte?
Also wir haben bisher noch nicht herausgefunden, was mit der armen Helene passiert ist. Da mag er durchaus im Spiel gewesen sein.
Was mag das denn sein, eine schwerste Sünde?
Jemandem das Leben nehmen, sich gegen die Kirche stellen, unheilige Sakramente verteilen, dergleichen. Jetzt ist Ruben nicht da. Er hatte es mal erwähnt und ich bring's jetzt einfach euch zur Erinnerung, dass als der Bruder Nuilis da niedergestreckt da lag und in dieser Nachtwache, der Totenwache quasi die letzte Ölung bekam, dass so ein fauliger Geruch im Raum stand und die gesprochenen Formeln Ruben auch eher unvertraut erschienen. Also, ich sag mal, einen Glaubensbruder mit unheiligen Sakramenten auf einem Gottesacker zu beerdigen, das steht schon so auf der Not-to-Do-Liste der Kirche ziemlich weit oben.
Ja, überhaupt dann Zauberei, würde ich das oder?
Einfach mit Ja beantworten, die Frage.
Na, was tun, was tun, was tun, was tun? Also, es ist möglich, dass Pastor Tantius sich bereits schwer an seinem Glauben vergangen hat. Und welche Folgen daraus für den Bruder, den Pastor und den Ort entstehen, kann er von hier aus schwer sagen. Sollte sich der Pastor wirklich dämonischer Besessenheit Einflüsse hingegeben haben, müssen wir jetzt klug überlegen, wie wir damit umgehen. Zum einen ist es nicht unmittelbar unser Problem, also aus Sicht des Ordens gesprochen. Zum anderen haben wir jetzt aber, wenn wirklich irgendwie der Leibhaftige auf Erden wandeln sollte in diesem Ort, naja, wir waren zuletzt hier und das wirft einfach kein gutes Bild auf den Orden.
Und es ist meine heilige Pflicht, solche Dinge zu unterbinden.
Oh, das trifft sich gut. Guck so ein bisschen in vernünftigem Ausmaß, hoffe ich. Wenn sich der Pastor, der Geistliche hier wirklich teuflischen, dämonischen Einflüssen hingegeben hat, dann ist es immer hilfreich und wichtig, sich eine Sache vor Augen zu halten. Dem Teufel oder Dämon oder was immer hier da gerade zu Gast ist, geht es nur um die Seelen der Leute. Also, wenn der Typ sich mit dem Teufel eingelassen hat, ist das oberste Interesse von dem Teufel wahrscheinlich ihn jetzt aus dem Leben ins Jenseits zu befördern.
Gut, also ihm jetzt zum Kampf zu stellen, ist nicht die sinnvollste Idee.
Naja, im Zweifel trifft das halt eher den Pastor als uns. Aber,
Naja, und dem Teufel spielt es in die Hände, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, es kann immer sein, dass der Teufel hier auch noch andere Gedanken dabei hat. Aber so oder so, wenn zuletzt wirklich hier eine schwere Sünde an dem Geistesbruder Nuilis begangen wurde, dann kann es sein, dass das der Punkt war, an dem hier der Pastor quasi über die Klippe, über die Wupper, sag ich mal, gegangen ist, geistig mental. Davon abgesehen, vielleicht hat auch der Diebstahl dieses Buches, das für ihn ja wahrscheinlich einen deutlich höheren Wert hat, als wir gemeinhin angenommen haben, ihn auch zu Aktionen bringt, die unabsehbar sind.
Gut, ich frage, Malakai, hast du einen Rat? Besteht eine Chance für den Geistesmann? Können wir ihn irgendwie...
Kann er nicht sagen. Also alles, was er jetzt im Augenblick zur Situation sagen kann, hat er euch jetzt mitgegeben.
Okay.
Die einzige Frage, die jetzt noch bleibt, ist, wenn wir zurück ins Dorf gehen, A, soll er euch begleiten oder nicht? Und B, was dann passiert? Das ist mehr so die Aufgabe für Helden als für Bücherwürmer. Also er kann euch, wenn es dazu kommt, magisch unterstützen. Es könnte natürlich auch sein, dass Schwierigkeiten entstehen, dadurch, dass er euch begleitet. Insbesondere hinterher, wenn die Geschichte der Kirche zu Ohren kommt.
Schwierigkeiten für wen?
Für den Orden. Es ist ein abergläubisches Dorf und wenn jetzt irgendwie ein Typ auftaucht, Zauberei, und dann stellt sich plötzlich raus, der Priester war irgendwie, ist tot und Dämon und was nicht alles. Naja, die fragen nicht lange nach. Die sehen halt nur, der Orden des Hermes war beteiligt und dann ging alles den Bach runter.
Dann dürfen wir ihn auf keinen Fall mitnehmen.
Das ist eure Entscheidung jetzt.
Was meinen die anderen?
Da will ich wissen, welche Mächte dieser Mann fähig ist zu entfesseln, wäre es mir nicht ungenehm, wenn wir eben einen Magus bei uns hätten.
Aber wir dürfen den Orden nicht in Misskredit bringen.
Und vielleicht können wir den Dorfältesten auch ins Vertrauen ziehen, so, obwohl dieser Mann auch nicht den Eindruck erweckte, als ob man ihm irgendein verständiges Wort beibringen könnte.
Und auch so die Stimmung des Raumes im Dorf mal zu lesen, zumindest, also wenn man den Dorfvorsteher jetzt mal als Metrik nimmt, er ist ein großer Fan von dem, ist ein super Typ, wahrscheinlich ist mittlerweile auch schon die Kunde rumgegangen, dass eure Reisegruppe den Pastor bestohlen hat. Das wird ein schwieriger Stand. Ich wollte es nur einordnen. Es ist nicht so, dass es nicht geht.
Bordek?
Ja, ich bin mir unschlüssig. Die Frage ist ja auch, wie viel Anhängerschaft hat er noch? Also wenn wir da jetzt reingehen, zu dritt, zu viert, stellt sich vielleicht zügig raus, dass er nicht der Einzige ist, der solche Ideen da in der Gegend hat. Und wenn wir auf einmal dem halben Dorf gegenüberstehen, das ist natürlich schon, könnte schon, ja, eine schlechte Idee ausarten.
Was würden wir denn überhaupt machen wollen? Also wollen wir einfach da reingehen und sagen, ey du machst schwarze Magie, geh weg. Oder wie?
Ich denke, unser Ziel müsste sein, weitere ähnliche Taten zu verhindern. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wir machen können. Also ich würde, mir als armem Grock ist jetzt nicht klar, wie man einen vom Wege abgekommenen Priester wieder auf den richtigen Pfad zurückführen könnte. Das heißt, wir können ihn höchstens aus dem Weg räumen und hoffen, dass damit weitere Missetaten verhindert werden. Oder wir sagen, das ist nicht unser Bier, wir gehen in unser Dorf zurück und lassen die Dinge geschehen, die da geschehen.
Ich werde das auf keinen Fall zulassen.
Ihr hört leise so ein bisschen im Hintergrund, dass die Kirchglocke läutet. Zwar durchgehend.
Aber alarmistisch.
Ich würde sagen, wir stellen ihn zur Rede. Die Frage ist nur, ob wir das jetzt am Abend machen sollen oder am nächsten Tag.
Wenn die ganze Zeit die Kirchglocke geht, dann werden wir wahrscheinlich da sowieso Aufruhr vorfinden.
Also was sagt ihr? Sollen wir direkt aufbrechen oder sollen wir warten?
Wir haben ein Beweisstück und wir könnten die Konfrontation suchen. Also ich bin dafür, wir suchen die Konfrontation.
Ja.
Also stellen wir ihn zur Rede. Gut.
Oder erstmal hingehen und gucken. Aber hingehen sofort, würde ich sagen.
Gut.
Ich denke auch, wenn wir jetzt warten würden, würde er vielleicht die Dorfbewohner noch weiter gegen uns aufhetzen, hätte Gelegenheit, in seine Version einer Geschichte zu erzählen, in der wir nicht gut dastehen. Wenn wir jetzt sofort aufbrechen, können wir vielleicht noch seine falsche Rede.
Wenn es nicht schon so aufhalten. Spät ist, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Also, auf geht's.
Was macht ihr mit Malakai?
Ich würde ihn da lassen.
Ich würde ihn mitnehmen. Mordek?
Singt wieder mir. Wir sind doch zu viert.
Im Moment nicht.
Was sagt uns denn, das Klingeln der Kirchenglocke sagt uns doch, dass er jetzt nicht, dass irgendjemand, der Zugriff auf die Kirchenglocke hat, dort Aufmerksamkeit erregen möchte, um Leute herbeizurufen. Die Kirchenglocke alarmiert das Dorf entweder vor Gefahr oder ruft sie zusammen, um etwas, ja, wie war das? Torches and Pitchforks, also hier die
Mistgabeln.
Mistgabeln und Fackeln.
Genau, Mistgabeln und Fackeln rauszuholen, um jetzt mal endlich da aufzuräumen, wo aufzuräumen ist. Also ich denke, wir brauchen den Mordek. Den Mordek brauchen wir auf jeden Fall, aber den Malakai.
Alles klar. Dann macht Malakai sich auch sofort fertig. Und Ragol kriegt quasi die Anweisung, nicht von seiner Seite zu weichen. Und egal was passiert, du kümmerst dich um ihn, hältst ihn sicher. Ihr habt ja alle Pferde. Und das ist wahrscheinlich der schnellere Weg, wirklich, wenn wir jetzt jeder auf ein Pferd steigen, abgesehen von Ragol, der kann so Schritt halten und machen uns Standepede auf den Weg zurück nach Versailles. Ihr seid noch nicht ganz am Dorf angekommen. Wie gesagt, das ist ja so ein kleines bisschen hügelig hier. Als ihr so die ersten Ausläufer des Dorfes vom Kopf eines Hügels entdecken könnt und die Kirche ist hell erleuchtet, der Großteil des Dorfes hingegen liegt in Dunkelheit.
Also hell erleuchtet im Sinne von?
Beleuchtet. Okay.
Aber nicht, also nicht mit lichterloh, sondern mehr
okay, Nein. Okay. Also sie ist einfach, das Licht ist überall angeschaltet drin. Also mit, was haben die damals genommen? Fackeln, Öl wahrscheinlich.
Ich würde, glaube ich, raten, dass wir die Pferde draußen lassen und uns ein bisschen vorsichtig nähern und nicht einfach mitten rein preschen.
Und immer noch wird die Glocke der Kirche geläutet. Ihr kommt näher ran. Ruby, tu mir doch mal einen Gefallen. Einmal mehr bitte ich dich darum, bei deinem Charakter die Fähigkeit Vorahnung zu würfeln. Also, ein W10 plus
Premonition. Das ist eine 10.
10 ist
Premonition gut. Ist 3.
Ja, also dir läuft es eiskalt den Rücken runter, je näher ihr kommt. Etwas ganz entsetzlich Schreckliches ist hier gerade dabei, sich bezeugen zu lassen.
Dann würde ich mich an die anderen wenden und sagen hier, mir scheint, da ist was wirklich Übles im Gange. Wir sollten wirklich vorsichtig sein.
Ihr kommt näher ran und ihr seid ja auf dem Nachmittag hier schon mal lang geritten und ihr wisst, dass auf der einen Seite irgendwie so ein einige Kühe standen und obwohl es mittlerweile schon doch deutlich dunkel geworden ist, seht ihr, dass eine der Kühe da zusammengebrochen und einen scharfen, verbrannten Gestank hinterlassend am Zaun was zu einem Haufen zusammengekohlt ist. Ihr reitet weiter.
Ja, das sieht nicht gut aus.
Ihr kommt am Dorf an. Es ist tatsächlich so, wie ihr zuerst gedacht, wie es von außen, von einiger Entfernung aussah, praktisch alle Gebäude wirken verlassen, nur in der Kirche brennt Licht und ihr hört auch aufgeregtes Stimmenwirrwarr daraus.
Kann man da horchen, was da... Also
ihr geht über die Brücke rüber. Die Kirche selbst ist ja, das wisst ihr, eingezäunt und ihr hört plötzlich einen... aus der Dunkelheit.
Wo kommt das denn her?
Ich ziehe mein Schwert.
Es ist vorne, vielleicht von rechts. Die Tür ist verschlossen. Also das Gatter ist verschlossen und dann liegt auch eine schwere Kette drum.
Wir sind jetzt am Kirchen, an dem Gatter
genau,
da.
Genau, ja? Ihr steht jetzt quasi vor dem Tor zur Kirche.
Und Leute sind drin und es ist dann trotzdem abgeschlossen.
Ja.
Also man hört Stimmen und okay.
Also ich steige dann jetzt vom Pferd.
Ja, ich auch.
Ich auch.
Mhm.
Wir haben jetzt niemanden mehr, der gut ist in Lockpicking, ne?
Ihr könnt das auch gerade noch so erkennen, dieses Schloss ist auch von der Innenseite verschlossen worden, also die Kette, die da drum gelegt wurde. Aus dem Inneren der Kirche hört ihr auch ein Singen oder... Zumindest liturgische Aufsagen.
Und wir hören mehrere Stimmen.
Ja, es scheint ziemlich voll zu sein in der Kirche. Weiß nicht, ob das ein Psalm ist oder der gerade rezitiert wird oder sowas in der Art.
Okay, wir müssen uns hier Zutritt verschaffen.
Ja.
Ich schätze, das Überraschungsmoment, müssen wir das an dieser Stelle aufgeben? Wir kriegen es nicht mit Geschicklichkeit auf, also müssen wir es mit Gewalt öffnen.
Hau rein.
Okay, ich hau es mit dem Schwert die Kette auf oder versuche das.
Also solange es dir nicht darauf ankommt, wirklich irgendwie leise zu bleiben oder sowas, dann kriegst du mit Hilfe deines
Schwert,
Schwertes...
glaube ich, kann man eine Kette nicht leise durchhalten.
Ja, kriegst du mit Hilfe deines Schwertes mittelfristig die Kette auch so weit beschädigt, dass sie runterfällt und das Tor nicht mehr verschließt.
Wenn die alle mit Singen beschäftigt sind, dann hört uns ja vielleicht auch keiner.
Im Zweifel, wenn sie das hören, hast du eher den Eindruck, dass sie plötzlich lauter singen.
Okay, dann ohne die Kette kann ich das Tor jetzt öffnen oder ist es noch irgendwie zusätzlich abgeschlossen? Gut, also rein. Die Quelle dieses Lachens eben konnte man nicht ausmachen oder kam das irgendwie vom Friedhof oder? Okay.
Es war zu hören, aber eher so, eher leise, weit weg.
Ich wäre geneigt, zuerst zu der Hütte von dem Priester zu gehen und nicht direkt auf die Kirche loszurennen. Ich weiß nicht, wie sehen die anderen das?
Ich kann übrigens im Stillschweigen davon ausgehen, ihr habt das Buch dabei, sei es nur, dass Malakai es eingesteckt hat. Nur zur Info.
Ja.
Die Hütte ist nicht mit der Kirche selbst verbunden, oder?
Es ist ein separates Gebäude, das einfach nur dran gebaut wurde.
Und also es besteht keine Verbindung. Man müsste quasi aus der Hütte wieder rausgehen und dann in die Kirche.
Also die Kirche wurde fertiggestellt und später hat einer das Ding noch da dran geflanscht.
Mhm. Robi, was meinst du, was wir dort finden können?
Ich habe keine wirkliche Idee, aber ich würde einfach gerne gucken, ob da noch jemand anders vielleicht ist oder... Also solange die anderen alle in der Kirche sind und da vor sich hinsingen, haben wir, glaube ich, auch einen Augenblick Zeit, uns erst nochmal umzuschauen.
Gibt es denn mehrere Zugänge zu der Kirche oder nur ein Haupttor?
Insgesamt drei. Den Haupteingang und wenn du reingehst, einer rechts, der ist quasi Tür an Tür mit dem Haus des Pastors und auf der linken Seite gab es gegenüber auch noch eine.
Können wir das Grab sehen mit den vielen Blumen? Sind die noch da?
Ihr könnt euch dahin bewegen.
Ja, das würde ich gerne tun. Ich werde einmal zum Grab gehen und gucken, ob das noch so aussieht, wie wir das verlassen haben.
Das Grab mit den Blumen sieht tatsächlich noch genauso aus. Völlig anders als das Grab, in dem Bruder Nilius wohl zuletzt bestattet wurde. Das ist quasi, heute würde man sagen, wie ein Bombenkrater. Das ist einfach nur gesprengt und niemand befindet sich dort drin.
Muss uns das besorgen?
Ich glaube, uns muss alles besorgen, ehrlich gesagt. Ja. Ist die Gut. Tür an der Hütte auf oder verschlossen?
Du gehst da hin und sie ist nicht verschlossen.
Ich lege ein Ohr an die Tür und horche, ob dort jemand drin ist.
Okay, du legst ein Ohr da dran und stellst dir deinen Spinnensinn vor. Du zeichnest ein perfektes Bild mit einer 37 gewürfelt, des Inneren dieses Raumes und da drin. Glaubst du nicht, dass sich jemand befindet?
Dann drücke ich vorsichtig die Tür auf. Ist es drin dunkel oder brennt Licht?
Es ist mittlerweile ziemlich dunkel überall. Aber der Vollmond.
Der Vollmond?
Kann ich dann irgendwas sehen in der Hütte? Irgendwas Ungewöhnliches? Also irgendwas, was sich verändert?
Jetzt ist quasi Vollmond. Es ist wirklich dunkel da drin.
Hat einer von den anderen die Möglichkeit, Licht anzumachen oder irgendwie eine Fackel oder irgendwas?
Malakai sagt, ja klar!
Ja, dann mach.
So ein fahles, blaues Licht erfüllt den Raum.
Sehe ich, ob irgendetwas anders ist, als man es erwarten würde?
Nein.
Wir verlieren hier nur Zeit. Lasst uns nun zur Tat schreiten. Und ja, da
die
in
die Tür neben dem Haus, genau. Da bin ich auch, denke ich.
Dann gehe ich wieder raus und mache die Tür wieder zu.
Mhm. Okay, also gehen wir durch die Tür des Priesters, also diesen Nebeneingang, der an seine Hütte angrenzt, in die Kirche.
Ihr zieht an der Tür, das ist so ein Ring im Wesentlichen, um die aufzumachen. Ihr habt kein Schloss innerlich in den Räumen der Kirche. Aber irgendetwas bietet Widerstand. Also... Wenn ihr es versucht, dann zum einen die Stimmen im Inneren der Kirche werden aufgeregter und so ein bisschen erschrocken und ihr habt das Gefühl, vielleicht wurden Anstrengungen unternommen, das von innen zu verbarrikadieren.
Mhm.
Irgendwie mit einem Seil festzubinden oder sowas in der Art.
Das heißt, die erwarten eine Art Überfall oder genau. Sowas.
Du hast schon das Gefühl, dass du mit einer Kraftanstrengung irgendwie, wahrscheinlich haben die das an den Holzbänken festgemacht, dass es euch gelingen könnte, die Tür aufzuziehen, wenn ihr das wirklich wollt.
Ich bin bereit, diese Kraftanstrengung aufzubringen, beziehungsweise es zu versuchen.
Gut. Dann, jeder, der sich daran beteiligen möchte, würfel mir doch bitte mal 1W10 und addiere seinen Stärkewert darauf.
Ruby tritt ein paar Schritte zurück.
Mhm. Wir schieben oder ziehen, auf jeden Fall greife ich mit an.
Ja.
Ich gebe doch mal 6 mit dazu.
Ja, kein Problem. Also mit vereinten Kräften euch beiden gelingt es, ist ein relativ schwerer Schmiedeeisenergriff, den ihr da ziehen könnt. Und ihr zieht diese Tür auf und euch kommt ein Duft von Weihrauch und vielen ängstlichen Menschen auf einem kleinen Ort zusammengedrängt entgegen, als sie da drin wirklich so... Der Leibhaftige! Und Pastor Tantius schreitet, der war vorne am Altar, seht ihr, schreitet euch entgegen und hat irgendwie den Kelch mit dem Wasser in der Hand und so ein, ich habe keine Ahnung, wie das Kirchenteil heißt, dass man da reintunkt, quasi so links, rechts, ich segne dich. Jedenfalls brüllt er euch auf Latein entgegen und Vade Retro Satanas und spritzt in eure Gegend, was euch jetzt nicht so unmittelbar stört.
Irgendeine Spur von Noel ist da zu sehen?
Die erwarten wirklich, dass der Teufel durch die Tür kommt.
Ja.
Ja.
Verrückt.
Und der Bruder starrt euch mit großen Augen an und stolpert ein paar Schritte zurück. Ha! Sie sind zurückgekehrt! Die Diebe, die die Kirche hier zu schänden versucht haben! O Herr, steh uns bei! Lass nicht zu, dass wir deine... Und so weiter und so fort. Er verfällt ab und zu auch immer wieder ins Latein. Und er verliert ihn an der Stelle. Wir stehen stark in deinem Glauben, o Herr! Schütze deine Herde und wanderten wir durchs dunkle Tal, fürchteten wir kein Unheil. Und ich hoffe, das stand im Alten Testament. Amen.
Ich bitte Malakai, das Buch vorzuholen. Verratet mir eins, heiliger Mann, wie kann ein Buch gebunden
Ich höre Menschen nicht auf die Stimme der Lüge, der Satan spricht durch dich zu uns. Unser Glaube ist stark. Und er...
Die Frage ist, durch wen der Satan spricht.
Versucht den Rest der Gemeinde dazu zu holen, quasi, in seine Stimme. Der geht nicht wirklich
darauf ein. Also ihr dürft ruhig auch was machen, ihr braucht euch nicht hinter mich stellen.
Ja.
Ruby steht hinten und verbeißt sich gerade ein Lachen, deswegen, es dauert einen Augenblick.
Also stellt es euch wirklich als panische Situation vor. Mit ruhigen Fragen kommen wir im Augenblick noch nicht so weit. Der Raum gehört euch noch nicht für sowas. Ruby, ich liebe es, dich ab und zu mal auf deine Fähigkeiten des Charakters hinzuweisen.
Machen.
Du hast auch eine Fähigkeit, die nennt sich Enchanting Music. Also du bist wirklich die Hardcore-Bardin, also du bist in der Lage, wirklich Menschenmassen, Kraft deines Wortes, gegebenenfalls deiner Musik, sowohl aufzupeitschen, als auch zur Ruhe zu bringen. Ich sag's nur, wenn du es möchtest. übrigens, der Pastor macht irgendwie keinerlei Anstalten, sich euch irgendwie körperlich in den Weg zu stellen oder sowas. Also der versucht jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, mit der Bibel nach euch zu schmeißen oder sowas. Ihr könnt euch de facto da drin frei bewegen. Es ist aber schon so, dass die Stimmung innerhalb der Kirche im Augenblick hart gegen euch geht.
Ja, ich sehe jetzt im Moment auch keinen Grund, da drin rumzuwandern, also.
Genau. Und ihr kennt euch ja in dieser Welt, also, ihr habt ja, eure Charaktere haben ja ein Gefühl für die eigene Fähigkeiten, die eigene Mächtigkeiten. Ihr wisst schon, dass wenn irgendwie so 20 Leute auf euch zugehen würden, selbst wenn die nicht besonders gut sind, sieht's schlecht für euch aus.
Gut, also wir sollten nicht zu weit von dem Eingang weggehen, von dem, durch den wir reingekommen sind. Ihr solltet
die Stimmung nicht zu weit kippen lassen, so viel.
Genau.
Ich sehe uns da auch noch am Eingang stehen. Und das Buch hervorzuholen hat jetzt erstmal nichts gebracht, weil der Mann da jetzt irgendwie die Massen gegen uns aufwiegeln möchte.
Ich versuche immer noch zu verstehen, was genau da jetzt passiert. Ich habe irgendwie immer noch nicht den Faden gefunden.
Stell es dir so ein bisschen vor wie der Sektenführer und ihr seid gerade die drei Atheisten, die zur Tür reingekommen seid. Und der Sektenführer versucht gerade, seine Gemeinde hart gegen euch aufzuhetzen. Ihr seid hier die Versuchung des Satans und so weiter und so fort und wird er nicht zulassen, der Herr steht über ihnen.
Dann würfel ich eine 7 und addiere +2 Enchanting Music und würde mich einmal in die Mitte stellen und versuchen, der Gemeinde zu erklären, dass sie sich auf einem Irrweg befinden. Ich muss mir nur die richtigen Worte noch überlegen. Es dauert noch einen kleinen Moment. Und
tatsächlich auf die richtigen Worte käme es jetzt auch an mit dem Würfelergebnis.
Also ich habe 9 insgesamt. Sagt,
stellt euch viel Geschrei vor, viel Heulen und Kinder, die ängstlich sind und große, starke Feldarbeiter, die nach einem Ventil suchen, mit ihrer aufgestauten Panik umzugehen.
Dann gehe ich in die Mitte der Kirche und rufe den Menschen zu, fürchtet euch nicht, wir sind nicht gekommen, um einen Krieg anzuzetteln. Wir wollen euch vor dem Teufel beschützen und ihr müsst zur Ruhe kommen, damit wir hier vernünftig arbeiten können. Nee, ist vielleicht nicht ganz optimal. Aber irgendwie so.
Auf mittelalterlich übersetzt gibst du ihnen das zu verstehen. Okay. Die Tochter des Dorfvorstehers tritt vor und sagt, ja, aber ist es denn nicht so, dass ihr den Pastor bestohlen habt?
Ich frage zurück, ist es nicht so, dass das Grab seines Gesellen da draußen leer ist und sich da irgendetwas auf dem Friedhof herumtreibt und böse lacht? Was wiegt schwerer, gute Frau?
Das war denen offenbar tatsächlich bekannt, dass das Grab hier aufgebrochen ist. Und du hörst auch aus der, also die Masse antwortet dir so, in der Tat, er spricht wahr. Aber sie ist halt irgendwie schon gewohnt, dass über ihren Vater, den Dorfvorsteher, das ein bisschen politisch agiert. Ja, aber ihr habt meine Frage nicht beantwortet. Wer sagt uns denn, dass ihr da nicht dafür verantwortlich seid?
Wären wir dann zurückgekommen, ist die Frage.
Das, was wir dem Priester weggenommen haben, ist ein Werk des Bösen. Wollt ihr wirklich einem Mann folgen, der mit dem Satan im Bunde steht?
Unser Pastor Tantius soll mit dem Satan im Bunde stehen? Welch Narretei! Ihr hört so ein leises Knuspergeräusch, als Malakai so ein paar Nüsse aus der Tasche. Gut gegen Stress.
Sehr hilfreich. Nüsschen?
Also die Stimmung wechselt zu Verwirrung.
Ja, wir fanden in seinem Besitz ein abergläubisches Buch. Deswegen kehrten wir zurück und fanden euch hier vor. Was ist geschehen? Warum habt ihr euch hier versammelt?
Abergläubisches Buch? Eine heilige Schrift haben sie mir entwendet, dessen Studium in alten Sprachen mir uns allen Trost gespendet hat. Und eine andere Person aus der Gruppe, die ihr bis jetzt noch nicht kennengelernt habt, auch eine Frau, tritt nach vorne und sagt irgendwie, bekreuzigt sich einmal vor euch und sagt, der Leibhaftige ist erschienen, er ist umgegangen im Dorf, Feuer und Flamme hat er gespien, wir sind sofort hierher geflohen und hier haben wir uns verbarrikadiert. So war das.
Ihr habt Zuflucht gesucht am richtigen Ort, nur vielleicht nicht beim richtigen Mann.
Lästerliche Worte! Höret nicht auf diesen Ketzer! Der Herr stehe uns bei! Join me in prayer! Wie heißt das auf Deutsch?
Betet mit mir.
Betet mit mir! O Vater! O Deo! Und der Rest so. Ja, geraucht hat er auch. Also ein Gruppenbeten wird gerade versucht anzustimmen. Also im Augenblick findet kein Gespräch mit euch statt.
Also jetzt gibt's Gemeinschaftsbeten, ja?
Ja. Unter Weihwassergebimsel findet man gar nichts.
Gebimsel ist das falsche Wort, glaube ich.
Ja, das ist ja gerade die Krux.
Such nach
Wasserspender.
Weihwassersalzstreuer.
Boblo. Ach nee.
Okay. Wenn ich nach Weihwasser und Streuer suche, kriege ich ein Satanas Distillatas, teuflisch guter Obstbrandobstler.
Ja gut, der hilft auch.
Der Pastor geht wieder so auf und ab und die Tür hinter schließt er auch wieder und fängt da wieder an und segnet.
Ich wende mich mal etwas leiser an Malakai. Gibt es irgendeinen Weg, diesen Mann aufzuhalten?
Ihr seid der Mann mit dem Schwert.
Da scheint ja hier irgendeine Art von dunklem Zauber zu wirken und das ist euer Gebiet.
Naja, es gäbe schon eine Möglichkeit, ihn aufzuhalten, aber das letzte Mal wart ihr nicht begeistert.
Ich meinte, ohne ihn zu töten.
Ja, warum kommt ihr denn zu mir?
Könnt ihr vielleicht auch einfach nur Menschen betäuben oder einfach außer Gefecht setzen, ohne sie erstarren zu lassen?
Interessantes Konzept, aber sein Metier ist das nicht so richtig.
Okay, also wir kommen hier irgendwie nicht weiter.
Also sein Faible ist tot. Mhm. Da kann er dir alles zu sagen.
Okay. Wollen wir hier wirklich ein Gemetzel veranstalten?
Ihr werdet auf keinen Fall in der Kirche einen Priester angreifen, ganz egal wie irre.
Nein. Ich glaube auch nicht, dass das unser größtes Problem gerade ist. Also ich glaube, dass die verkohlte Kuh da draußen und der eben zitierte Teufel, der da draußen rumläuft, das...
Gut, aber können wir das hier so lassen?
Das werden wir müssen.
Wir können uns auch dem Problem draußen widmen, aber ich weiß nicht, ob das hier in der Kirche dann... Wir können den Leuten vielleicht sagen, dass wir versuchen, den Allmächtigen zu besiegen. Dann kann der Priester nicht mehr behaupten, dass wir auf seiner Seite stehen. Und wir müssen uns diesem Dämonen so oder so stellen.
Lass es mich noch mal einwerfen. Ich hatte es vorhin mal so am Rande erwähnt. Vielleicht ist es untergegangen. Malakai sagte euch, wenn man mit Teufeln, Dämonen so zu tun hat, ist eigentlich immer am wichtigsten, sich vor Augen zu halten, denen geht es um das Seelenheil der Leute. Die wollen Leute fallen sehen.
Okay, und hier ist jetzt gerade die große...
Alle haben sich gerade in der Kirche versammelt. Was könnte ein Teufel sich an der Stelle wohl am effektivsten wünschen?
Gut, also wenn wir die Leute für uns gewinnen, haben wir schon viel gewonnen. Und wir sind ja auch auf dem richtigen Weg. Uns gehen hier nur gerade die Optionen aus.
Na, wenn wir uns jetzt als ihre, ich nenne es jetzt mal Helden, präsentieren und sagen, wir gehen jetzt da raus und kämpfen für euch gegen den Teufel, dann könnten wir vielleicht die Stimmung auf unsere Seite ziehen.
Das klingt doch nach einer Idee.
Ich glaube, wenn wir dem Priester irgendwas tun, werden wir nicht als Helden präsentiert.
Nein, genau. Das wäre jetzt der falscheste Weg. Nur während wir da draußen dann für diese armen Seelen kämpfen, kann er natürlich weiter in ihren Köpfen herumwirbeln. Aber gut, wir können ihn, ich glaube, manipulieren können wir die Leute jetzt nicht mehr groß zu unseren Gunsten und wir müssen irgendwas tun. Sonst besser wird es, glaube ich, nicht.
Ist es möglich, den Priester irgendwie abzulenken, in irgendein Gespräch zu verwickeln oder irgend sowas? Und das machen Malakai und ihr geht inzwischen raus und versucht diesen Dämon irgendwie. Mhm. Oder ist das dummes Zeug?
Malakai, könnt ihr den Mann in ein philosophisches Gespräch verwickeln über Leben und Tod und Gott und den Teufel? Etwas, was ihn zumindest auffällt, ohne ihn zu töten. Vielleicht langweilt ihr ihn, bis er einschläft.
Das klingt super.
Ich habe viele Fähigkeiten, aber Leute langweilen gehört leider nicht dazu.
Entschuldigung.
Der war gut, oder? Ja. Also er kann natürlich gerne versuchen, sich mit dem Pastor da auf ein gelehrtes Gespräch einzulassen. Es scheint nur so, als ob dem gerade irgendwie ganz andere Sachen durch den Kopf gehen. Er kann es versuchen, aber er...
Kann ich nochmal versuchen, mit Enchanting Music diesen Priester irgendwie aus seinem...
Wie wär's, wenn wir ihn mitnehmen? Wie wäre es, wenn wir ihn um seine Hilfe bitten und ihn bitten, uns zu unterstützen bei der Kampf gegen den Teufel und dann geht er mit uns raus?
Du kannst das ja versuchen.
Wenn er sich darauf einlässt?
Quasi. Ne? Wir sind alle auf einer Seite und zwar gegen den Dämon und bist doch sicher dabei.
Ja, dann, wenn du das möchtest, dann mach.
Ja, stimmt ihr mir dazu, dass das vielleicht ein Weg wäre? Weil dann können wir nämlich zusammenbleiben, hätten auch Malakai beim Kampf eventuell notwendige Unterstützung
an Bord. Das muss nur funktionieren.
Versuch gerade auch, dass Ragold ja mit Sicherheit auch in der Kirche ist, also... Der ist draußen geblieben, sagen wir einfach mal. Okay, ja, dann hau raus.
Gut, dann suche ich mal den Tanschuss, versuche ihn an seinen Kleidungsstücken, an seinen markanten Kleidung zu erkennen.
Der steht vorne als einziger und führt die Gemeinde im Gebet.
Gut, dann Tanschuss, ihr habt doch gehört, draußen geht der
Leibhaftige ist unter uns.
Der Leibhaftige, genau der. Wir müssen etwas dagegen tun. Wir müssen uns ihm stellen. Wir brauchen eure Unterstützung. Wir müssen ihn konfrontieren und ihn aus eurem Dorf verbannen. Wir brauchen eure Hilfe.
Der Leibhaftige wird es nicht wagen, dieses Haus Gottes unter meinem Segen und meinem Schutz anzugreifen. Und der Wolf versucht, den Hirten von der Herde zu trennen, doch es soll ihm nicht gelingen. Amen.
Wenn ihr nicht mitgeht, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit dem Leibhaftigen im Bunde seid.
Was? Weil ich meine Gemeinde im Haus Gottes zu beschützen weiß? Welch närrische Worte aus eurem Mund
eure
kommen?
Eure Gemeinde im Haus Gottes ist beschützt genug.
Durch den Herrn und mich, seinen Diener. Halleluja, Halleluja.
Ich wende mich an die Dorfleute. Wir werden uns jetzt dem
Leibhaftigen.
Wir werden uns jetzt dem Leibhaftigen entgegenstellen. Wer von euch guten Mutes ist und uns im Kampf beistehen möchte, soll uns bitte folgen. Euer Gottesmann ist scheinbar nicht in der Lage, euch zu schützen.
Schon ein Affront, oder?
Okay. Ihr steht vorne beim Priester, als ihr diese Worte an die versammelte Gemeinde richtet, die sich auch nicht so richtig nah an euch dran drängt, sondern mehr so ein bisschen so, geh mal in die Ecke, lass mal nicht als Erster sein, der gefressen wird oder so. Als völlig schockierte Reaktionen in der Masse erkennbar werden, dieses und denkst du gerade so schlimm waren meine Worte jetzt auch wieder nicht. Relativ schnell, einen nach dem anderen von euch, wenn ihr euch umdreht, bemerkt ihr, dass das Kreuz, an dem dieser Porzellan-Jesus hängt, anfängt zu qualmen und erste Flammen bilden sich und werden größer und vereinen sich.
Robi, hol die Leute hier raus. Du musst die Leute dazu bewegen, dass sie sich jetzt hier zügig rausbewegen. Sag
das
irgendwas.
Das war auch mein Gedanke, dass da muss ich erst nochmal.
Diese Porzellanfigur verliert eine schwarze Träne aus den Augenwinkeln.
Mordek, der Bogen!
Was? Ich schaue Klopautius verwirrt an. Was? Was?
Zückt euren Bogen!
Aus beiden Augen.
Und dann? Ich zücke meinen Bogen.
In Gottes Namen. Schießt auf alles.
Schießt auf Jesus.
Ja, genau. Schießt auf den Jesus am Kreuz.
Schießt den Jesus ab. Nein.
Das ist ein guter Plan.
Ist der so groß, wenn er runterfallen würde, dass er irgendwie einen Treffen erschlagen würde?
Das ist relativ
klar. Okay, gut.
Okay. Die Fronttür, übrigens hört ihr ein etwas Schweres dagegen haut und sie in den Angeln erzittert.
Okay, wir haben die Seitentür.
Ich wende mich an die Gemeinde. Ich habe eine 5 gewürfelt und plus, was war's?
Meine Damen, meine Herren, ich habe eine 5 gewürfelt. Eine 5 gewürfelt.
5 und
brauchst gar nicht so viel, sag mir einfach, was du machen willst.
Ich wende mich an die Gemeinde und auch an den Tantius und sage etwas wie, ihr müsst dieses Haus verlassen, es brennt und ihr müsst euch fürchten um euer Leben, wenn ihr hier drin
brennt,
seid.
Brennt, ihr erbärmlichen Menschen.
Ja, genau. So kann man es auch ausdrücken. Ich möchte, dass sie rausgehen aus der Kirche. Aber wenn da draußen einer gegenhaut, dann haben sie natürlich noch weniger Bock.
Aber hallo! Es haut wieder schwer gegen die Tür und auf der einen Seite sieht es, die Angel sich so langsam irgendwie aus dem Holz löst.
Dann
Bruder Tantius dreht uns völlig durch. Der steht da vorne und brüllt einfach nur noch Gebete in den Raum und dieses, wie hieß es?
Dings.
Der Sprengel. Der benutzt das mittlerweile fast schon wie so eine Super Soaker. Also er verteilt das, wo er geht und steht. Wer ihm nahe kommt, wird irgendwie damit zwangsgesegnet.
Also ich spreche die Leute an, fange mit den Armen zu wedeln und versuche irgendwie die Leute durch diese Tür rauszuleiten, die wir da, ja, durch die wir reingekommen sind.
Das wäre auch mein Gedanke, ja.
Okay.
Los, raus, 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 raus. Und laute Stimme, viel Arm rudern.
Ja, ja.
Alle raus hier.
Okay, die Leute sind froh und dankbar, dass irgendjemand die Führung übernimmt. Der Pastor selbst steht da so quasi, möchte als Letzte das Kirchenschiff verlassen. Die rennen raus. De facto sind die allerdings da draußen auch gefangen, weil das ganze Ding halt irgendwie eingezäunt ist. Ich sag's nur am Rande. Aber die sind erstmal aus der Kirche raus.
Aber das Tor ist doch auf.
Besser als drin, ja.
Ja, aber vorne am Tor ist auch irgendwie das Viech, was auch immer da gegen die Tür bombert.
Soweit die mir entgegenkommenden Menschen das zulassen, bewege ich mich weiter in die Kirche hinein, Richtung des Haupttors und des Priesters.
Okay, also sowohl auf dem Altar, das Holzkreuz steht mittlerweile in Flammen, und auf der anderen Seite der Kirche an diesem großen Eingangstor dringen auch Rauch und Flammen unter der Tür durch. Und mit einem letzten kräftigen bricht die eine Flügeltür einfach aus der Verankerung. Und vor euch seht ihr eine große, rote, schuppige Gestalt, die die Kirche betritt.
Ich ducke mich hinter den Altar und fange an zu überlegen, was sich auf Gestalt reimt.
Ich greife den Gehörnten an.
Ich werde euch zerschmettern.
Was möchtet ihr tun, bevor wir die Initiative würfeln?
Ich bleibe hinter dem Altar und habe inzwischen Gestalt auf Gewalt gereimt.
Ich platziere mein Schwert möglichst exakt zwischen beiden Hörnern.
Und Mordek?
Bogen raus, schießen auf das Hornding.
Alles klar, dann würfelt jetzt bitte mal jeder den Initiativewert, der sich dazu anbietet. Also entweder, wenn ihr eine Waffe benutzt, der mit der Waffe. Wenn ihr keine Waffe benutzt, wie Ruby, dann gelten für dich die Werte, die unter Brawl in der Liste stehen. Also Initiative in deinem Fall von nur plus 2.
4.
Im Kampf sind alles übrigens Stresswürfe, nur zur Info.
27.
27 ist sehr gut.
Ich komme insgesamt auf 6.
Und Mordek, von dir bräuchte ich auch einmal eine Initiative.
Ah, ja, mit einer 14 bin ich dabei.
Klapphausius, dann schilder mir mal dein, was geschieht.
Ich erhebe das Schwert weit über meinem Kopf, stürme auf den Gehörnten zu und setze zu einem gewaltigen Hieb an.
Mir fällt gerade auf, dass ich mir selber widerspreche. Der Fernkampfangriff kommt vor dem Nahkampfangriff. Okay, Kalpausus, super, bleib so. Mordek,
lauf.
Mach mir mal einen Angriffswurf.
Dann habe ich da auch eine 14.
Eine 14 trifft. Jetzt kannst du einmal den Schaden auswürfeln.
Dann sind das 18.
Der Pfeil senkt sich in die Brust dieser Gestalt und wer ist auch ein. Allerdings scheint sie davon noch nicht ernsthaft in Gefahr zu kommen, wirklich besiegt zu werden. Klapphausius, du siehst quasi, wie ein Pfeil an dir vorbeisirrt und sich schon mal in den Gegner bohrt, als du dein Recht Schwert so rausholst und gerechten Zorn walten lässt. Böses Funkeln in den Augen sieht deinem
Angriff
entgegen.
Okay, eine 1 und eine 7.
Das ist gut.
Also 14 plus 10, 24.
Er macht dir, was hast du an Verteidigung dann in der Runde?
Das gleiche, 24.
Okay. Heißt in beiden Fällen, dass du ihm Schaden machst und er dir nicht.
Okay.
Würfel einmal den Schaden dazu.
1, 5, das wären 20.
Mhm. Du stichst in den Reihen und schwarze, eitrige Flüssigkeit tritt aus und die wird sofort... Ach, das ist ja widerlich.
Ich werde dir die Gliedmaßen einzeln vom Leib reißen.
Und der Gute trägt seine zweite Wunde in diesem Kampf davon.
Nichts kann mich aufhalten.
Ich schaue mich um, wo Malakai eigentlich steckt.
Malakai hat sich an die Seite gestellt und gestikuliert wild vor sich her. Was immer passiert... Steht noch bevor. Dann sind wir bei dem ungeladenen Zaungast, der tief Luft holt und einen feurigen Atem in Richtung Klapphausius produziert. Und zwar trifft er 31. Also er trifft mit plus 31 Schaden. Mhm. Ich gucke jetzt auf deinen Charakterbogen. Der Soak-Wert reduziert auch das.
Mhm.
Das heißt, 15 Schaden kommen drüber. Jeder Fünfer.
Okay, das kann ich jetzt auch mit nichts verteidigen.
Mit dem Soak-Schaden. Das ist wie Pfeil, das musst du treffen.
Okay.
Du da, brenne!
Das sieht nicht gut aus.
Das stimmt. Also bei dir sind das drei Schadenskästchen. Das heißt, 1, 2, 3. Du bist jetzt auf Medium Wounds. Also das Ding, das tat weh.
Mhm. Und ich habe jetzt einen Malus von minus 3, wenn ich das richtig verstehe. Okay.
Dann sind wir bei der zweiten Fernkampfattacke in der Runde. Mordek, du hast jetzt das Problem, dass sich einer deiner Gefährten im Nahkampf mit dem Ziel befindet. Das macht es für dich schwieriger zu treffen. Es besteht eine geringe und zu vernachlässigende Chance, dass du auch deinen Kameraden treffen könntest, aber würde ich mir keinen Kopf drum machen.
Hast du gehört, Klapphausius, ja?
Ja, ich brenne eh schon, ist egal.
Alles klar.
Fleischwunde.
Ja, die Wahrheit ist, du bist so gut mit dem Bogen, also da musst du schon übel dagegen, übel würfeln.
Okay, die drei Einsen hintereinander hatte ich vorhin schon. Das heißt, jetzt wieder Attacke plus 10.
Genau.
Eine 9 gewürfelt, eine 19.
Fantastisch. Das trifft mit plus 12 auf den Schaden. Einmal den Schaden dazu öffnen, bitte.
Schaden kommt.
Ja, warte mal, er kann sich dagegen. Doch, in dem Fall kann er sich gegen dich verteidigen, weil er wusste, dass er kommt. Ja, okay. Trotzdem Schaden würfeln, bitte.
Okay, also 7 gewürfelt plus 10, 17 plus 2 drüber sind 19.
19. Davon wird seine Schadensresistenz abgezogen. Das ist die dritte Wunde für ihn.
Aua, voll ins Auge.
Und ihr könnt auch erkennen, dass jetzt an der Stelle seine Bewegungen doch spürbar langsamer werden. Also den habt ihr schon um einiges verwundet.
Ihr seid machtlos gegen mich.
Malakai, beziehungsweise, warte mal, Ruby, du bist dran. Ich hatte nicht mehr ganz auf dem Schirm, was du machen wolltest.
Gar nichts, ich wollte...
Malakai ist dran.
kannst du mit irgendwas werfen?
Ruby ist diejenige, die trommelt die ganze Zeit.
Ach so.
Ja, genau.
Auf den Kirchenbecken.
Ja, du hast aber recht, ich könnte tatsächlich mit irgendwas werfen. Da liegt da irgendwo noch so ein Weihwasserspring-Ding sie rum? Auf dem Altar
nicht
oder so.
Weit von dir entfernt ist das Weihwasserbecken.
Ja, das ist wahrscheinlich zu schwer, ne? Das kann ich
nicht. Ja, es geht. Das ist halt relativ voll, aber das ist mehr oder weniger nur so ein Messing- oder Bronze-Behälter, der da rumsteht.
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Also ich würde das Weihwasserbecken werfen auf den Arsch. Hm? Frage ist mit Brawling?
Und ja, tatsächlich.
Okay, ich würfel eine 10.
Eine 10 ist gar nicht so gut. Das ist eine 0 beim Stresswurf. Das ist der Patzer.
Ja.
Würfel nochmal.
Ich würfel eine 7.
Also, du schnappst dir das Ding und hast die feste Absicht, das Ding auf diese dämonische Gestalt zu werfen. Allerdings ist ja irgendwie so ein Kerzenständer umgefallen, den du gar nicht auf dem Schirm hattest und du stolperst dabei und das Ding fällt mit dir zusammen zu Boden. Und
läuft das Wasser raus?
Ja, drin? Das ergießt sich quer auf den ganzen Kirchenboden.
Ach Mist.
Was übrigens auch der Moment ist, wo dir wirklich ein übel riechender Gestank in die Nase kommt. Denn jetzt, wo das Ding quasi einmal so komplett auf dem Boden verteilt ist, entleert sich auch das, was bisher nur am Boden des Weihwasser-Dings drin war. Und das ist eine gelb, grün, orange, bläulich, rote, wirklich widerlich stinkende, nach Verfaulnis stinkende Glibber.
Okay, so genau wollte ich es nicht wissen.
Ja, vielleicht wolltest du das doch wissen, weil, wie gesagt, wir befinden uns in einer Welt, in der der Glaube und Kirche und so weiter alles Hand und Fuß hat. Das heißt, eigentlich dürfte sowas in einem Weihwasser nicht passieren.
Das ist wahr.
Malakai ist dran. Und er spricht ein lateinisches Wort. Und zwischen euch und der Kreatur bildet sich so ein waberndes Hitzeflimmern, das augenscheinlich die Kreatur auf der anderen Seite so ein bisschen nach hinten wegstößt, als es damit in Kontakt kommt. Stellt es euch wie so eine magische Barriere vor. Malakai hält auch die Hände so geradeaus und konzentriert sich weiter darauf, das aufrechtzuhalten. Damit ist die erste Runde vorbei und wir gehen nahtlos in die zweite über. Also, dann brauche ich von euch wieder mal die Ansage, was wollt ihr machen?
Ich schaue mich um, ob es noch was anderes zu werfen gibt. Irgendwas mit Kreuz oder Silber oder was.
Die Bibel liegt da auf dem, relativ schwere Bibel liegt auf dem Altar.
Okay, ich nehme die Bibel und reiße zwei oder drei Seiten raus und knülle sie zusammen. Das will ich werfen.
Okay, das ist deine Absicht. Das halten wir erstmal so fest. Ich würfle mal für Tantius. Ich habe den Verdacht, er möchte kurzfristig noch einige Beiträge in die Ereignisse werfen. Okay. Ihr könnt es merken, Tantius ist bei minus 1 dran. Wie sieht es mit dem Rest aus? Was wollt ihr tun?
Ich werde dem dämonischen Wesen ein drittes Nasenloch mitten ins Gesicht zaubern.
Ausgezeichneter Plan. Mordek?
Ja, das hat auch bisher gut funktioniert, also ja. schieße ich munter weiter.
Okay, dann würfelt mir die passende Initiative dazu.
20.
8. Oh, plus 2.
10.
Ich habe 12.
Das heißt, wir haben den ersten Fall, in dem der Wiedergänger vor euch dran ist. Diese Barriere hindert ihn zwar daran, die Kirche zu betreten, aber er kann immer noch Angriffe dadurch durchführen, genauso wie ihr das auch könnt. Das ist quasi mehr so ein Bann-Ding als alles andere. Aber du stehst nah genug, Klapautius, dass dich das nicht vor seinem Angriff schützt. Und zwar, er greift dich an mit einer 16.
Blicke deinem Ende ins Antlitz.
Und ich kann jetzt mit meinem Schwert verteidigen, oder?
Genau, du würfelst jetzt einen W10, also einen Stresswürfel, ganz normal, zählst deinen Attacke- und Verteidigungswert darauf. Und dann gucken wir, wer wen getroffen hat. Also er greift dich an mit 16, er verteidigt mit 13.
Ich habe auch 16 Angriff und Verteidigung mit dem Schwert.
Okay, das heißt, sein Angriff an dich kommt nicht durch, aber du nutzt die Gelegenheit, die Lücke in seiner Verteidigung, um zurückzuschlagen. Also du kannst jetzt einen Schadenswurf machen, kriegst plus 3
okay.
aus der Differenz da drauf.
7 plus 10, 17 plus 3 sind 20.
20, das reicht auf jeden Fall, um eine weitere Wunde hinzuzufügen. Und der Typ sieht mittlerweile auch schon ziemlich übersät aus von schwarzen, pusteligen Ausflüssen an seiner Gestalt.
Böh.
So sieht's aus. Oder wie er es ausdrücken würde.
Nein! Ah!
Ich habe schon wieder vergessen, dass Mordek hier vorne weggeht mit dem Fernkampfangriff. Hau raus!
Okay, ich bin da. Jetzt geht's los. 18.
Trifft mit plus 5. Also Schadenwürfeln plus 5.
19 plus 5 ist 24.
Alter!
Ihr Verfluchten!
Im Wesentlichen platzt der
auf. Böser Schleim.
Platzt der auf, genau. Und Riesel verteilt sich dann einmal so über die den Part der Kirche, in dem er steht und irgendwie so wurmartig zappelt da noch einiges in seinem Blut hin und her, aber die Figur selbst zerfällt quasi vor euren Augen.
Gut, dass ich die Seiten noch nicht aus der Bibel gerissen habe. Das ist ja auch irgendwie so frevelig.
Ja, in der Tat. Und wenn hier auch keine Initiative mehr stattfindet, also was immer du mit der Bibel vorhast, du siehst das Tantius, nein! Und versucht dir das Ding wieder zu entreißen.
Ja, kann er dann behalten jetzt.
Ja. Das presst er dann auch eng an sein Herz. Okay. Drinnen ist immer noch alles brennt so vor sich hin. Qualm füllt langsam das Kirchenschiff. Die Leute sind draußen in der Dunkelheit und kriegen im Wesentlichen nur Kampfesschreie und infernalische Drohungen mit vom Geschehen. Lasst uns mal kurz zusammenfassen, wie ihr das weitere dann handhaben wollt. Relativ schnell offenbart sich, selbst für den Letzten hier, dass ihr diese infernalische Kreatur quasi dem Zugang zur Kirche verwehrt habt, quasi den Teufel besiegtet, was euren übrigen Anschuldigungen gegenüber dem Pastor doch einiges an Gewicht verleiht. Wie plant ihr, mit Bruder Tantius umzugehen?
Ich würde ihn fesseln und knebeln und zu weiteren Verhandlungen in die Hauptstadt bringen, zu Ermittlungen.
Irgendeine Autorität müssen wir ihm zuführen. Also wir müssen ihm Autorität zuführen, dass er dann zu seinen Kirchenvorgesetzten da abgeliefert wird. Ja.
Also hier in dem Dorf kriegt ihr das dann noch verargumentiert. Es ist ja dann noch irgendwie, entdecken die Leute, dass im Weihwasser da irgendwie so ein ekliges, unheiliges, stinkiges Bla. Und so soll das nicht sein. Das ist selbst dem letzten Abergläubischen bekannt.
Ich möchte noch vorschlagen, dass der Dorfvorsteher als Zeuge mitkommt, um die Ereignisse quasi vor den Autoritäten zu bestätigen.
Das ist eine gute Idee. Da wird er direkt seine Tochter beauftragen, an seiner Stadt mitzukommen. Der ist vom Alter her einfach, will der nicht mehr so lange reichen. Ja. Also die Villa.
Solange wir Zeugen damit haben, dann ist mir das recht.
Ja, Villa ist auch hier quasi die inoffizielle eigentlich. Also wenn du was vom Dorfvorsteher willst, dann gehst du zu ihr und sie klärt das dann.
Ist die Kirche jetzt eigentlich abgebrannt, ausgebrannt oder?
Die ist gemauert und das Holzkreuz ist gebrannt. Die Fronttür ist de facto, der Fronteingang ist de facto zerstört. Aber die Kirche selbst ist nicht ausgebrannt. Da ist auch nicht so richtig viel, abgesehen von den Kirchenbänken. Aber die waren schon irgendwie zur Seite geschoben, was da wirklich brennen könnte. Nee, das nicht. Mhm. Man sollte sich vielleicht irgendwie nochmal über den Status der Segnung und Heiligung der gesamten Kirche Gedanken machen. Aber dafür hat die Kirche Leute. Also schnappt ihr euch Bruder Tantius, die Kutsche, und sammelt auch Ruben wieder ein, dessen Diebstahl jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so verdammungswürdig daherkommt, wie ursprünglich mal gedacht. Trotzdem prahlt er nicht allzu sehr damit, dass er das getan hat. Ihr macht euch auf den Weg zurück. Euer erster Weg führt euch dann in die Hauptstadt, nehme ich an, also nach Reinhausen. Mhm. Ein Moment, in dem sich Malakai und Ragol von euch absetzen werden. Die planen nämlich stattdessen direkt zum Orden zurückzukehren. Wenn sich keiner aktiv dagegen wehrt, hat Malakai das Buch in Beschlag genommen.
Doch, ich wehre mich aktiv dagegen, weil das ein Beweisstück ist, dass wir den Autoritäten
vorlegen. Ja, dann sagt den Autoritäten, ist es verloren gegangen. Also magische Bücher zu sammeln ist erste Aufgabe des Ordens. Er will sich gar nicht vorstellen, was die Kirche in ihrem Aberglauben damit anstellen würde.
Gut, dann sei es so.
Bester Mann. Ragol, voran! Und die galoppeln mit der Kutsche dann einen anderen Weg. Es ist mittlerweile der Tag, wenn ihr euch zurückerinnert an die allererste Episode, an dem das Fest stattfinden soll, das der Orden im Auftrag der Markgräfin ausrichten sollte. Quasi so ein, die Kirche ist geladen und wir lassen uns mal beschnuppern. Guck mal, wir sind ganz normale Leute und keine Kinderfresser oder sonst irgendwas. Als ihr mit Pater Tantios da auftaucht. Natürlich findet das Fest ein bisschen außerhalb statt, aber im Wesentlichen, wenn ihr da hinkommt und ich weiß nicht, wo ihr hin wollt, Kirche, Markgräfin. Die Markgräfin, wird euch gesagt, ist auf dem Fest. Und wenn ihr zur Kirche wollt, das ist nur ein paar Schritte weiter. Bruder Tantius ist übrigens fast apathisch mittlerweile. Sehr in sich gekehrt. Ein Stück weit, als wäre gar keiner mehr zu Hause.
Was sagt ihr? Sollen wir zur Markgräfin oder zur Kirche?
Im Zweifel steht da bestimmt auch irgendeiner, den ihr als Boten verwenden könnt.
Also ich denke, die Angelegenheit ist eher eine Kirchenangelegenheit.
Ich würde sagen, wir gehen zur Kirche und schicken einen Boten.
Ihr könnt ihn auch ins hiesige Gefängnis schmeißen lassen, bis weiter über sein Schicksal entschieden wird. Aber da könnte die Kirche vielleicht Reizhusten bekommen. Da hängt jetzt auch nichts Schwergewichtiges dran. Das ist jetzt mehr so für spätere Geschichten, kann man vielleicht darauf referenzieren, wie ihr damit umgegangen seid.
Da das ein Kirchenmann ist und ich weiß, dass die Kirchen gerne selber tätig werden in solchen Fällen, würde ich ihn, glaube ich, eher der Kirche überantworten als der weltlichen Gerichtsbarkeit.
Hm, alles klar. Ich nehme mal an, ich schicke einfach parallel einen Boten dann zum Fest. Entweder für Stefan den Bekranzten oder die Markgräfin. Jedenfalls zurück kommt dann der Haus- und Hofpastor der Markgräfin, der auch hier den Unterricht der ihrer Ziehmündel betreibt. Ist ein sehr gläubiger Mensch, ein Geistlicher, aber ihr wisst auch, dass er dem Orden sehr wohlgesonnen ist. Und nach einer kurzen Einordnung der Geschehnisse übernimmt er dann quasi auch die weitere Kommunikation mit der Kirche und verweist halt darauf, dass hier der gute Ketzer, ich sehe gerade so eine Straftabelle, der Ketzer hier, Straftabelle hoch, hat sich mit dem Teufel, Straftabelle hoch, eingelassen und das fragliche Buch ist natürlich ein Opfer der Flammen geworden, klar. Damit ist euer Teil der Geschichte soweit durch. Ihr kehrt zurück zum Orden. Der ein oder andere von euch oder die eine oder andere von euch hat dann ja auch noch andere Sachen im Kopf, die noch zu tun, zu beachten sind. Aber damit endet dann hier das Einführungsabenteuer von Das Festival der Verdammten. Also das Ding ist gedacht als Einführungsabenteuer in die Welt und in die Spielregeln. Ich denke und hoffe mal, dass er so einen groben Überblick bekommen hat, dass wenn man jetzt sagt, okay, das klingt interessant, da würde ich gerne mitmachen, dass man da auch kein Problem hätte mit dem vorliegenden Charakterbogen, das dann so weit in die Welt in Würfe zu übertragen. Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch gefallen hat. Ich fand's in der Sache schön. Es hatte seine Längen an der einen oder anderen Stelle. Also, falls jemand vorhat, das auch nochmal zu spielen, mein Tipp wäre, mit der Gruppe vorher mal ein bisschen absprechen, wie sie das handhaben wollen. Also entweder, dass ihnen mehr direkte Aktion begegnet wird oder man klar kommuniziert, das ist jetzt eine Phase des Leerlaufes, die von euch zu füllen ist.
Ich glaube, man könnte noch viel, viel mehr machen und tun. Also ich hatte das ja neulich schon mal gesagt, dass ich glaube, dass wir die Charaktere vielleicht noch mehr ausspielen könnten und auch mehr miteinander agieren. Das ist aber irgendwie schwierig. Ich weiß nicht so ganz genau, wo man das unterbringen kann, zumal ich mit der Storyline auch, glaube ich, irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten hatte.
Es ist so eine Krux an der Welt, dass ich mir zumindest als Spieler da Perspektive meinen Frieden damit machen muss, dass sowas für die Kirche a big deal ist. Ganz ehrlich, das ist ein Gelehrter, der hat irgendwie, also heute würden wir sagen, ja, wuppdiwuddidu, das ist ein Freikirchler, wenn man so will. Das Spiel ist halt relativ alt, also ich fremdel auch insgesamt so ein bisschen mit der Kirche und wenn ich ehrlich bin, ich würde den späteren Abenteuern jetzt auch nicht übermäßig wieder auftauchen lassen. Da gibt es irgendwie spannendere Bereiche zu erkunden.
Ja, und ich hatte auch etwas Schwierigkeiten, überhaupt zu verstehen, was da eigentlich jetzt der Punkt ist an dem ganzen Problem. Also ich habe das Problem überhaupt eine ganze Weile nicht erfasst.
Also ich neige dazu, Sachen im Nachhinein nicht unnötig aufzuklären. Wir können das, wenn du möchtest, gerne machen, aber das würde ich dann außerhalb der Aufnahme machen. Ich würde zumindest keinem, der das jetzt anhört, aufzwingen. So dieses.
Nein, das jedes brauchst Mysterium. Du brauchst auch jetzt im Nachhinein.
Okay.
Im Nachhinein ist es ja auch klar, aber ich habe irgendwie den Punkt nicht gefunden, was wir da eigentlich machen sollen. Also.
Ja, so viel kann ich sagen. Das ist auch ein Stück weit offen gelassen. Das ist wirklich so der Punkt, wie der Orden sich in der Situation positionieren will. Also einfach weggehen und sagen, das ist nicht unser Problem. Ist jetzt nicht die spannend erzählte Geschichte, aber es ist durchaus ein Weg, den man gehen könnte.
Hm.
Ich vermute auch, wir haben uns ja dazu entschlossen, nachdem wir eine erste Testrunde mal, die gar nicht veröffentlicht wurde, gespielt haben. Wir haben ja gesagt, wir spielen am Anfang mal komplett ohne eigene Magier. Die werden dann nach und nach eingeführt. Ich vermute, dass wenn man einen eigenen Magiercharakter dabei gehabt hätte, sich auch noch ein paar Wege geöffnet hätten, die nicht sofort absehbar waren. Also zumindest so Möglichkeiten wie mit den Toten sprechen oder sowas habe ich ja versucht, so ein bisschen über Malakai abzubilden. Aber es mangelte dann letzten Endes an Toten, mit denen man hätte sprechen können.
Nächstes Mal bringen wir einfach noch ein paar Leute um.
Ja, mein Reden. Man kann sich nie sicher sein, wo der Bösewicht sich verbirgt. Deswegen.
Genau.
Aber ansonsten, ich hoffe, es hat euch soweit Spaß gemacht.
Ja, es war sehr schön. Danke fürs Organisieren.
Auf jeden Fall.
Liebend gern. Und wir würden auf jeden Fall neue Abenteuer dazu machen. Wir würden mittelfristig auch wohl ein paar der Charaktere, eventuell auch ein paar der Spielenden und vor allem der Spielleitenden durchwechseln. Also kann es sein, dass, wenn euch das hier nicht wirklich gefallen hat, das nächste euch vielleicht gefällt, weil es dann einen ganz anderen Aspekt in der Welt aufgreift.
Ich bin schon sehr gespannt.
Und wenn euch das gefallen hat, gefällt euch das nächste vielleicht noch umso mehr.
Stimmt, den Fall gibt's ja auch noch aufzudecken. Alles klar, dann sage ich euch vielen lieben Dank. Wie gesagt, mir hat es super Spaß gemacht und ich freue mich darauf, dass wir das Kind weitertragen. In diesem Sinne, eine schöne Zeit euch.
Genau, gute Zeit.
Tschüss. Tschüss.
Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt und ihr Lust bekommen habt, einmal selbst bei einem Rollenspiel-Podcast mitzumachen oder einen eigenen zu starten.
Wir haben Ideen ohne Ende, aber es fehlen immer Leute.
Meldet euch einfach unter Mitmachen auf unserer Webseite.